Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Hello.
Hello, I love the smell of latumber in the morning.
Oh, very nice. Yeah, happy new year. Wir sind im neuen Jahr, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr habt nicht alle einen dicken Kopf und habt noch Lust auf Alkohol. Wir haben heute einen Gast, der sich selber gern als bayerischen Engländer bezeichnet. Und deswegen treffen wir ihn heute auch nicht in Deutschland. Wir treffen ihn aber auch nicht in England, sondern wir treffen ihn irgendwo dazwischen, ganz passenderweise. Wir sind immer noch an Bord der Queen Mary und schippern gerade auf unserer großen Jubiläumsreise mit dem Hamburger Abendblatt, gerade im Ärmelkanal. Und da treffen wir diesen wunderbaren Schauspieler, Produzent, Maler und Autoren Francis Fulton Smith. Hallo. Francis, du hast in den letzten 30 Jahren mehr als 150 Rollen verkörpert, habe ich gelesen. Tatort, der Alte, Derek, Fall für zwei, also wirklich
alles. Querbeet.
Querbeet, alles große Serien. Du hast aber auch die Hauptrolle gespielt in Familie Dr. Kleist.
Ja.
Und eine ganz besonders wichtige Rolle war für dich, glaube ich, der Franz Josef Strauß in die Spiegelaffäre.
Franz Josef Strauß in der Spiegelaffäre habe ich viele Preise bekommen, den Bambi, auch zuletzt. Und Hermann Göring habe ich gespielt, war auch nicht ganz so unspannend, sehr anstrengend, aber eigentlich eine wichtige Figur.
Ja.
Und Oktoberfest 1900. Mhm. Und also, ja, man kann mich googeln. Und auf Netflix und auf Amazon. Auf Amazon habe ich Spites gespielt. Das war eine ganz tolle Serie über eine Alien Invasion. Also wenn die Leute ein bisschen, sag ich mal, die Jüngeren und ein bisschen, ja, so Sci-Fi mögen, dann ist das auch ganz gut.
Welche Rolle hast du da gespielt?
Da war ich der Vater von der Hauptdarstellerin. Das ging damals um, also die Aliens haben sich sozusagen einer Droge bemächtigt und die wurde über die Augen eingefädelt, in die Pupillen eingeführt, in den Discos, und in diesen Discos fing sozusagen dieses, wie ein bisschen wie Body Snatchers an, und ich war der Vater von dem ersten Mädchen sozusagen.
Okay. Aber es wurde auf Deutsch produziert?
Nee, haben wir auf Englisch gedreht, aber auch in Deutsch synchronisiert.
Okay. Und ist es eine deutsche Produktion gewesen? Oder?
Das war eine deutsche Produktion in Berlin, ja. Rainer Mazzutani Regie, Don't Panic Pictures, die auch heute mit mir ein Partner sind, haben das produziert. Und die Idee war eigentlich, dass man auch aus Deutschland heraus Filme oder Serien produzieren kann und soll, die international kompatibel sind.
Kann man?
Ich finde schon.
Okay. Ja, es gibt doch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist doof, aber es gibt doch eine Serie, die irgendwie in Deutschland produziert wurde, die jetzt so total krass angesagt war jetzt im letzten.
Familie Dr. Kleist.
Ja, genau.
Ja. Die war's. Ja, wir sind in 22 Länder verkauft, also immer noch, obwohl wir schon seit 2019 nicht mehr produzieren, aber das läuft immer noch rauf und runter in allen dritten Programmen und eben auch in 22 Ländern. Also das ist, freut sich tatsächlich immer noch. Ganz großer Beliebtheit.
Verdienst du dann immer noch daran?
Leider nicht. Das ist ein großes Manko im deutschen Bezahlsystem. Also die Amerikaner haben ja über, SAG und andere Unions, da sind die ganz gut abgesichert. Mhm. Aber Deutschland ist da sehr zurückgeblieben, was sehr bedauerlich ist. Also die Taschen packen sich andere voll.
Okay. Bist du deswegen auch Produzent geworden, weil du da irgendwie...
Naja, nicht nur deswegen. Also ich bin natürlich schon so, dass ich gerne, wenn man sich das wie so eine Geburt von einem Kind vorstellt, dann ist der Produzent von der, sag ich mal, um im Bild zu bleiben, von der Zeugung bis zur Geburt dabei. Mhm. Und der Schauspieler kommt erst so vielleicht im Kreissaal dazu. Mhm. Also relativ spät. Und ich bin schon auch immer so gewesen, dass mich die anderen Gewerke interessieren. Das ist ja wirklich ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Menschengruppen und die wie so Zahnräder ineinander greifen müssen, und das macht mir Spaß, Geschichten auszudenken oder mit Leuten verrückte Sachen auszudenken und die dann wirklich umzusetzen, das Team zusammenzustellen und so weiter. Also insofern ist das eher ein logischer Schritt für mich gewesen als jetzt aus Protest.
Ja. Okay. Aber hier in Bord der Queen Mary, da geht es ja sehr britisch zu. Ist das dein Ding? Also gehst du zum Afternoon Tea und...
Also das bietet sich hier natürlich an. Das ist ein großartiges Schiff mit einer fantastischen Tradition. Ich habe selber 10 Jahre in London gelebt. Ich bin natürlich, ich habe das vorhin eingangs schon gesagt, 2 Pässe. Also ich bin Engländer und ich bin Deutscher. Und insofern genieße ich das hier sehr. Ist auch schön, wenn man mal wirklich Englisch hört und nicht immer nur amerikanisches Englisch. Und ja, der Mix der Menschen ist sehr schön. Also es gibt Jung und Alt, es gibt einfachere und sag ich mal, wohlhabendere Menschen und die kommen hier sehr ungezwungen zusammen und das ist ein toller Austausch. Also die Cunard-Reihe ist da sehr weit vorn und ich freue mich sehr, dass ich hier auch ein bisschen mit partizipieren kann, mit Lesereise und so und eben bei der Überfahrt dabei bin.
Und ist es dein erstes Mal, dass du nach New York fährst, also über den Atlantik?
Mit dem Schiff von jetzt auf dieser Cunard auf jeden Fall. Ich habe aber ja natürlich auch ein paar Traumschiffe gemacht und insofern, als Wolfgang Rademann noch lebte und insofern bin ich schon über den Atlantik geschippert. Ich habe auch schon die Äquatorüberquerung, ich war schon im Indischen Ozean, ich war im Südpazifik, also ich bin schon ein paar Mal auf hoher See gewesen.
Ja, spannend. Ich habe, also, sorry, du. Ich dachte, wir fangen irgendwann mal was zu bringen. Es ist ein neues Jahr, neues Glück.
Wirtschaft.
Das ist hier Wasser. Und weil es ja nach wie vor immer ein Thema ist und ich das immer wieder höre, dass die Leute sagen, na, wir wollen und müssen und sollen weniger trinken, aber dafür eben ein bisschen besser und gute Sachen. Dann wollen wir das neue Jahr mit den richtigen Vorsätzen starten.
Das finde ich gut. Ich muss aber natürlich als ehemaliger Dr. Kleist und Vater, muss ich natürlich sagen, wir müssen trotzdem 2 Liter Wasser am Tag trinken. Und darüber hinaus dürfen wir wirklich qualitativ anspruchsvolle Dinge ab und an uns leisten. Das ist schon mal 2 Liter Wasser.
Genau. 2 Liter Wasser müssen sein. Und wir haben eben dann, ich meine, dein Name, ich finde, man kann nicht britischer heißen, als jetzt ehrlich.
I agree. Okay.
Und dann bekommst du, wenn du sagst, du hast ein bayerischer Brit, also eigentlich sprichst du bayerisch. Also oder
ich bin ja gebürtiger Münchner tatsächlich, also da gibt es nur noch ganz wenige.
Ja.
Und das war übrigens auch mit ein Grund für Franz Josef Strauß, sie wollten jemanden haben, der bayerischen Sprache mächtig war oder ist. Und auch für Oktoberfest 1900, also es gibt schon ab und zu... ja, gute Vorteile. Außerdem muss man ganz klar sagen, Bayern ist wie England eine royale Gesellschaft. Ja. Doch auch im weitesten, wenn auch nur mit dem Augenzwinkern, einen König hat oder hatte.
Aufs neue Jahr.
Aufs neue Jahr.
Auf ganz viel Gesundheit und Glück und Zufriedenheit mit unseren Hörern und Sehern natürlich auch mit einem britischen Sekt von Night Timber. Wobei, das ist, glaube ich, noch schöner ausgesprochen. Wie habe ich es?
Night Timber, aber ich weiß es nicht. Ja. Das, auf jeden Fall, es ist köstlich. Ich möchte zu dem Toast noch hinzufügen, möge es uns nie schlechter gehen als heute.
Das nehmen wir gerne mit. Und zwar haben wir im Glas die Classic Cuvée, die eigentlich am ehesten einem klassischen Champagner-Vorbild entspricht, auch mit den gleichen Rebsorten, Dominanz Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier, 10 Gramm Restzucker, aber eben auch wirklich eine durchaus präsente Säure, sodass der Zucker gar nicht so rauskommt. Du merkst hinten ein bisschen am Gaumen dann diese Saftigkeit, die durch diesen Zucker kommt und durch das Nutzen von Reserveweinen. Claire Spriggs hat, die Winemakerin ist, wurde als erste Frau Champagne, Sparkling Winemaker of the Year und das erste Mal überhaupt jemand nicht aus der Champagne. Das war 2018.
Okay, gab es da einen Aufschrei? Oder?
Es gab keinen Aufschrei, aber ich glaube, es ist ein internationales Statement für britischen Sekt. Das kann man schon sagen. Das hilft natürlich enorm, weil es unabhängig von den ganzen Parker-Bewertungen und den Punkten, die es schon gibt, es zeigt, dass man sich damit durchaus mal beschäftigen sollte, was wir heute tun. Auch mit dir zusammen.
Für dich ist das ja jetzt nichts Neues, dieser Night Timber.
Also ich muss gestehen, tatsächlich, ich bin ja als Hobby in einem meiner Nebenberufe auch Ritter der Champagne. Also ich bin...
Ordre de Coteau de Champagne. Da sind wir gemeinsame Ritter.
Na bitte. Hallo.
Das ist Champagnerorden.
Genau.
Ist das, du hattest mal so ein Foto gepostet, wo du mit dem Schwert oder wie. Ja, war das das?
Ja, du wirst richtig zum Champagner-Ritter
genau.
geschlagen.
Ja? Genau. Also hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich meine Insignien auch mitbringen können. Und okay. So. Also, aber das ist natürlich mit dem Augenzwinkern, aber das ist eine ganz wunderbare Sache. Ich bin vom Hause Laurent Perrier berufen worden und in dem Zusammenhang Grüße. Und ich habe tatsächlich über meinen Freund Thomas Schreiner, der CEO von Laurent Perrier ist, zum ersten Mal von diesem hier erfahren. Von dem Netterman, den ich tatsächlich bis dahin nicht kannte. Mhm. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der steht in seiner Feinheit der Perlen und so weiter in nichts im Champagner nach. Und insofern ist er, glaube ich, zu Recht auch hier in den Stand der Nicht-Champagner-Champagner erhoben worden.
Man muss dazu auch sagen, kostet 50 Euro die Flasche. Ja. Also
mindestens.
Da kriegst du auch schon in der Champagner auch schon was. Ne?
Genau.
Das ist immer so ein bisschen die... Und man will natürlich auch nicht immer vergleichen, aber nun gibt es Champagner schon so lange und irgendwo ist immer die Benchmark, egal bei was. Bei Sauvignon Blanc aus Neuseeland wissen wir, was die Benchmark ist. Bei Shiraz aus Australien ist es Grange. Und so gibt es in jedem Land eigentlich so Benchmark-Weine und bei den Produkten des Schaumweins, beim Chardonnay ist es die Burgund, die Benchmark ist, ja, ist es eben so, dass man erstmal dort hinschaut. Und wenn man dort quasi anerkannt wird, dann glaube ich, ist es den Menschen da sehr viel wert, weil das ist die Wiege des Schaumweins. Ja, und von daher ist es für uns auch, oder auch für mich jetzt in der Gastronomie schon spannend, weil Champagner immer so ein Zeichen ist von einer gewissen Dekadenz. Und ich finde, dass, als Österreicher kennt man das nicht, da lebt man das aus, aber der Hamburger, der sagt gerne, es darf ruhig was Gutes sein, es darf auch gerne was kosten, aber es muss nicht Champagner draufstehen. Mhm. Na, das ist so, und dann kannst du natürlich mit solchen Produkten realisieren. Weil
das aber es gibt Leute, da auch ganz gute, also Gellmann oder solche.
Es gibt tolle Winzersekte.
Winzer, die genau. auch da eine extreme Qualität haben, also wer gerne in Hotels neben dem Atlantik absteigt, der lernt dann diese Weine kennen. Es gibt auch fantastische Österreicher, den Schodel zum Beispiel oder so, die machen auch sensationelle Schaumweine, die ganz wirklich klar. ganz weit vorne liegen.
Ja, aber es ist lustigerweise ist es eben so spannend, weil die Kalkböden analog zu der Champagne sind da im Süden Englands. Und durch den Klimawandel eigentlich, das Wetter jetzt dort so ist, wie es in der Champagne war vor 80 Jahren. Mhm. Und deswegen ist es sehr, sehr vergleichbar. Also es ist vielleicht sogar mehr Champagner als in der Champagne selber heute. Und deswegen finde ich, kann man sehr gespannt sein. Natürlich ist jetzt nach dem Austritt von England und
trinken
das meiste schon selber. Das tun die und sind natürlich auch stolz. Ich meine, die Schweizer trinken ihren eigenen Wein auch vor allem selber. Und da gibt's nicht sehr viel.
Ich finde das auch nicht falsch. Es ist übrigens, wirst du ja als Chevalier mit bestätigen können. Und das war zum Beispiel für mich auch eine neue Erfahrung. Die größten Champagner-Güter, die wir so kennen, also Dom Pérignon oder sowas, die sind zwar, haben zwar das beste Marketing, aber sind nicht zwingend die besten Champagner. Und wir im Orden sind eigentlich ganz froh, dass andere Menschen sehr viel davon trinken, weil dann die kleineren, oftmals feineren und anspruchsvolleren Champagner von uns selbst getrunken werden.
Ja. Wie kam das denn, dass du sozusagen in diesem Orden aufgenommen wurdest?
Also ich koche sehr gern und auch, das ist so, wenn ich nicht drehe, dann ist das für mich auch so ein bisschen für die Familie und die Freunde zu verwöhnen. Und für mich ist es eigentlich fast wie Meditation oder so. Und aus diesem Umstand heraus beschäftige ich mich natürlich auch ein bisschen mit Getränken, die dann meine Gänge flankieren. Und insofern war es eigentlich auch ein natürlicher Schritt. Und den Thomas Schreiner, bei meiner Bambi, Verleihung für Strauß oder für die Spiegelaffäre habe ich damals, gab es eine Champagnerbar oder Basis in der Mitte von all den anderen Foodstations und so weiter. Und ich habe gedacht, ich stelle mich dahin, weil früher oder später wird jeder dorthin kommen. So war es dann auch. Und da bin ich dann mit dem Thomas ins Gespräch gekommen und daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden.
Also das ist so um diesen Ort, der Côte de Champagne, da musst du von einem Champagnerhaus vorgeschlagen werden. Das ist also wirklich... Eigentlich was, es ist also nicht jeder dabei, sondern du kannst ja nicht bewerben. Das ist etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann.
Ja.
Und dann gibt es quasi so Treffen, trinken, mehrmals im Jahr, wo man sich eben trifft. Und man muss sich auch quasi per Dekret bereit erklären oder die Aufgabe, den Champagner positiv in die Welt hinauszutragen.
Richtig.
Aber es hat auch Größe, dass du mit Nicht-Champagnern trotzdem mit uns zusammensitzt.
Ja, also für mich kommt an Laurent Perrier fast nichts ran.
Grand Siècle oder trinkst
Grand du auch? Grand Siècle, aber ich trinke auch Blanc de Blanc. Also ich finde, also eigentlich alle Produkte aus dem Haus Laurent Perrier sind super. Aber wir haben eben auch die Größe und letztlich auch das Augenzwinkern, dass wir natürlich gerne auch andere Arbeiten gutieren. Und hier ist einfach ein exzellenter Fall vor uns, wo das wirklich gelungen ist, wo die Dosage stimmt, wo die Kellermeister wirklich ganze Arbeit geleistet haben. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gelesen, Netember ist, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, 1086 erwähnt, urkundlich. Mhm. Und war immer schon so eine Region, wo damit gerne experimentiert wurde. Und aber wie du richtig sagst, 2006 und dann 2018 ist es überhaupt erst richtig.
Ja. Also tatsächlich gegründet haben Sie das Weingut unter diesem Namen, also 1988. Und diese Klassik-Cuvée, mit der wir starten, die gab es erstmals 1998. Und da hat die gleich auch schon Preise abgeräumt und auch gleich irgendeine Goldmedaille und so weiter. Und das ist immer so, ich habe das mit dem zu starten, das sind so diese Brut- und Butterweine des jeweiligen Weinguts. Also damit wollen Sie, das andere sind oft Spielereien und auch mengenmäßig. Aber das ist so, da ist so viel... Da liegt so viel Energie und so viel Aufwand in dieser Küvettierung mit der Dosage und mit den Reserveweinen. Das ist eben wirklich quasi das Signature-Getränk von dem Weingut. Und deswegen ist, wenn Signature gut ist, kannst du die anderen Sachen auch immer probieren. Wenn Signature schon miserabel ist, ne, oder mäßig, dann kannst du eigentlich auch die Finger davon lassen.
Aber das ist dann der Einstiegswein sozusagen?
Also oder? Drunter, ja.
Also mit 50 Euro?
Genau.
Drunter
ist schwierig. Und deswegen, das ist eine also sehr gute Überleitung.
Er eignet sich nicht für einen Aperol Spritz zum Beispiel. Also das wäre gerade so ein Frevel.
Ja.
Also wenn man eine besondere Occasion hat, einen Geburtstag oder irgendwas anderes, das ist, glaube ich, ein anderer, gell?
Genau.
Mhm. Wir müssen das ja hier machen, damit wir noch mit einem guten Vorbild voranschreiten, aber ich finde es schrecklich, wenn man das einfach wegschüttelt.
Ja. Gut, das ist natürlich nicht für Aperol Spritz, aber im gleichen Moment aber,
Für euch ist es natürlich, aber sag ich mal, für uns Profis, die wir uns so damit beschäftigen, wenn du das alles trinkst, dann kannst du.
Ich bin ganz überrascht, dass du nicht.
Kannst du deinen Job gar nicht machen. Ja, na, genau. Was sind denn eure Vorsätze fürs neue Jahr, Axel? Was ist denn?
Noch mehr surfen vielleicht. Aber
das ist doch mal ein schöner Vorsatz.
Guter Vorsatz, ne?
Ja. Francis, bist du jemand, der sich überhaupt Vorsätze macht?
Irgendwo habe ich gelesen, man macht sich Vorsätze, damit man sie brechen kann. Aber ich mache das schon. Ich bin jetzt nicht so der dann das akribisch schafft. Manchmal liegt die Kraft auch im Scheitern. Aber natürlich habe ich Vorsätze, ist ja klar.
Aber was?
Also gesund bleiben ist zum Beispiel für mich ganz weit oben.
Klar.
Das ist das Wichtigste. Alles Geld der Welt hilft dir nichts.
Ja.
Und ich sage immer, wenn wir geboren werden, dann bekommen wir einen Menschen geschenkt. Mhm. Für den müssen wir ein Leben lang sorgen und auf den müssen wir ein Leben lang aufpassen. Nämlich uns selbst.
Mhm.
Und insofern ist es wie beim guten Champagner. Wenn das Innenleben nicht stimmt, dann kannst du es eigentlich vergessen. Und darum ist Gesundheit das höchste Gut. Und ansonsten, ja, möchte nicht so allgemein klingen, aber Liebe und Glück gehört auch dazu. Und insofern viele spannende neue Projekte sind in der Pipeline, über die ich jetzt natürlich noch nicht rede.
Ich wollte fragen, kannst du uns ein bisschen wegnehmen?
Nächstes Jahr kann ich sagen, was war.
Aha.
Also da ist sehr viel Spannendes in der Pipeline. Da freue ich mich sehr drauf. Und schauen wir mal, jetzt irgendwann schauen.
Und du, Michi?
Für mich ist es so, dass ich mehr Zeit haben möchte im neuen Jahr. Und ein Freund von mir hat gesagt, so weißt du, das hast du nur selber in der Hand. Und er hat natürlich auch recht. Ja. Dann würde ich sagen, ich
also muss... Mehr Zeit für was?
Für die Dinge, die mir eigentlich wirklich wichtig sind. Treffen mit Freunden, Zeit mit der Familie, meine Kinder beim groß werden, zu aktiv begleiten, ne? Das sind Sachen. Das heißt, und ich habe gefühlt nie Zeit. Das heißt, ich muss meine Prioritäten versuchen, besser zu verteilen. Das wünsche ich mir für mich selber.
Wenn du die zwei Konjunktive rausnimmst, dann hast du schon einen guten Schritt gemacht.
Das stimmt.
Also, das stimmt.
Ich glaube, du bist eine harte Nuss. Weil du arbeitest so gerne.
Es macht mir so viel Freude und ich bin ein großes Privileg. Francis, wir haben uns gerade kennengelernt. Schau mal, wir fahren auf der Queen Mary 2. Wir trinken großartige Produkte. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch wirklich was Schönes. Ich meine, das muss man wirklich sagen. In einer Welt, in der doch viele immer nörgeln und allen, denke ich mal, ich sitze am Hamburger Rathausmarkt, die Leute bestellen eine Flasche Wein für 1.000 Euro und sagen, jetzt nehmen Sie sich doch mal ein Glas, wo ich denke, Alter, ich bin ja der Kellner, ne? Und das ist schon was Besonderes. Und ich gehe gern zur Arbeit und ich bin für 35 Familien verantwortlich und das macht mich stolz, dass die sich Wohnungen kaufen können und dass die in Urlaub fahren können und dass ich mich darum kümmere, dass sie das auch nächstes Jahr noch können. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung.
Aber machst du das als Kellner oder weil du das Family Office führst?
Das war ich als Kellner, dem das zufällig auch noch gehört, aber das ist, ich bin da sehr aktiv. Aber es macht mir, ich glaube auch, weißt du, wenn du so nah dran bist, dann siehst du Strömungen, dann merkst du, merkst du die gleich. Mhm. Und nicht, wenn der die Kündigung hinlegt, dann ist es zu spät, dann kriegst du dann schwer noch rumgebogen. Und das ist dann schon auch wichtig. Und ich glaube, ich habe die Gabe, die Menschen ein bisschen zu motivieren. Und Motivation ist extrem wichtig. Und das geht nur, wenn du vor Ort bist. Also den kann ich jetzt kein Video schicken jeden zweiten Tag. Und jetzt freue ich mich, also was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe und was ich auch im neuen Jahr nicht mache und was ich auch jedem raten kann zu Hause, trinkt nur das, was euch Spaß macht. Und wenn ihr etwas habt oder, also Alkohol würde ich nur trinken, wenn ich wirklich Freude daran hätte, nicht weil es die Wirkung erzielt.
Ja? Das ist ganz wichtig und das gilt aber nicht nur für Alkoholiker, sondern also ein sehr guter Freund von mir, der sagt, wir schütten in unsere Autos das teuerste Motoröl rein und auf den Salat nehmen wir die Billigprodukte. Das kann nicht sein. Also wir sollten schon auch darauf achten, dass das, was in uns hineinkommt, in jedem Fall Top-Qualität hat.
Weil es für die Seele auch, für das, na, das tut, was macht was mit einem. Das probieren wir jetzt einmal aus mit diesen 2016er Blanc de Blanc von Night Timber. Blanc de Blanc.
Erzähl.
Nee, du hast eine Frage.
Nee, ach, das ist immer so, ne, man sagt dann, also, aber ich glaube, dass das teure Zeug halt auch nicht wirklich gesünder ist, ne? Also.
Aber es schmeckt oder? Besser.
Als
besser.
Als
es schmeckt
besser.
Ich bin ja kein Arzt, ich habe ihn nur gespielt.
Das verwechselt man oft, ne? Man denkt dann, wenn man sie in der Rolle kennt und dann denkt man, der muss doch Arzt sein, der kennt sich so aus.
Ich habe mal einen Fall gehabt. Also eine Folge gedreht und wir haben ja immer so ärztliche Berater logischerweise am Set und einmal war eine Dame da als ärztliche Beraterin und also das ist wirklich passiert, man meint, das ist Gerhard Polt oder Valentin oder sowas, aber die in der Drehpause kommt die zu mir und sagt, Maja, Herr Fultensmith, ich muss Ihnen was sagen, ich habe mir alle Ihre Folgen angeschaut und ich habe so viel gelernt. Da habe ich gedacht, what? Weil wir machen ja Fiktion und keine Dokumentation. Insofern ist es natürlich schon immer auch relativ richtig, was wir da machen. Aber letztlich, wenn du 5 Ärzte fragst, hast du 8 Meinungen.
Aber wie weit muss man sich denn dann so hineinleben in eine Rolle, auch fachlich?
Ehrliche Antwort?
Ehrlich, bitte.
Gar nicht.
Okay.
Nein. Also es hat ja was mit Auswendiglernen zu tun. Ich verkaufe Träume und Ideen und Geschichten, weil das mein Beruf ist. Also die Überzeugungsfähigkeit sollte schon natürlich aus mir herauskommen, aber möchte ich mein eigener Patient sein? Ich glaube nicht.
Und die Menschen machen ja alle Dr. Google, ne? Wenn heute jemand zum Arzt geht, sagt er doch selber schon, was er hat.
Ja, aber wenn du Dr. Google konsultierst, musst du auch eine zweite Meinung, nämlich Dr. Yahoo, fragen. Also so viel, das würde John Keating raten, seinen Schüler. Im Club der Toten Dichter. Mhm.
Sehr gut. Blanc de Blanc haben wir jetzt. Das heißt 100% Chardonnay, die einzige Champagner-Rebsorte, Weißwein-Champagner-Rebsorte. 2016 heißt eben auch, liegt er länger auf der Hefe, jetzt keine 8 Jahre oder 9 Jahre, aber 6 Jahre mindestens. Ja. Und du hast man merkt, es ist ein anderes Produkt. Es ist feingliedriger, es ist eleganter, es ist charmanter. Du hast in der Nase, finde ich, mehr Frucht. Ich
gerade sagen, schnell in der Nase.
Ja, genau.
Was riechst du? Oder was riechst du? Was hast du in der Nase? Wie würdest du es beschreiben?
Boah, dann würden wir jetzt, da würde ich mir jetzt anmaßen, in sein Metier einzubrechen. So. Aber also ich habe auf jeden Fall Birne und Quitte, rieche ich sehr deutlich.
Ja, ein bisschen gelber Apfel auch. Ja.
Genau.
Das ist gar nicht so viel dieses Brioche-ige, dieses Toastige, das du oft hast, wirkt es nicht. Es wirkt auch nicht so cremig, es wirkt eher sehr elegant und strahlig, also auch geradlinig, auch am Gaumen. Aber hinten raus wird's, die Perlage wirkt feiner. Es wirkt fein perliger als die Klassik-Cuvée. Es wirkt eleganter.
Ich glaube, ich habe schon ein bisschen viel geschwenkt. Also ich schmecke gar nicht mehr viel Perlage.
Da musst du nachschenken.
Ja, da musst du gleich nachschenken.
Wolltest du ja mal einen Schluck trinken eigentlich? Schade.
Und was er dann hat auch, am Ende bleibt so eine leichte Salzigkeit. So ein bisschen, und das ist eigentlich wahnsinnig, das gibt so eine leichte Energie, so was Elektrisches. Also ich denke, da denke ich sofort, jetzt eine schöne Auster dazu, ja? Weil du das Jodige hast von der Auster, das Salzige von dem, das passt sehr, sehr gut. Ja? Und das würde man ja auch dann,
bitte gerne.
Das wäre auch sehr, sehr low-carbig, weil viele mit dem neuen Jahr auch abnehmen, verbinden, weniger trinken. Und jetzt nur so eine puristische Auster und wir schippern übers Meer, das wäre jetzt, glaube ich, so, das wäre so richtig ein Supermatch. Weil dann, das ist jetzt gar nicht die Zitrone oder so, es ist Apfel, Quitte, ja, die Birne, aber dann ist es ein sehr elegantes Gesamtpaket. Ich würde sagen, kostet jetzt 70 Euro, ja, also ist nochmal ein kleiner Sprung. Da würde ich mir jetzt schwer tun. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt 5 Gläser vor dir, eins davon ist Night Timber und die anderen 4 sind irgendwelche Champagner, was ist was? Dann, ich wüsste es nicht, ich könnte es nicht sagen. Und ich glaube, das ist schon.
Peggy.
Ja, na, du bist. Ich weiß nicht, ob du so objektiv bist, Prinz. Das weiß ich nicht jetzt. Das würde ich mir kurz aufschreiben.
Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich mein gerolltes vom Aal dazu machen würde, das würde, glaube ich,
so auch, ambitioniert kochst du. Dazu,
wow. Was ist gerolltes vom Aal?
Also es ist quasi ein geräucherter Aal. Mhm. Da musst du die Haut abziehen, also nur das reine Filet. Und ich persönlich nehme dann gerne eine Zanderfarce dazu. Also der Zander wird fassiert mit ein bisschen Ei und Sahne und also ich teile das dann, diese Masse. Und in die eine mache ich ein bisschen Safran und in die andere mache ich ein paar grüne Kräuter. Und das wird dann sozusagen geschichtet und in die Mitte kommt idealerweise eine Lachsforelle. Man kann auch einen Lachs nehmen oder einen Saibling und das Ganze wird dann aufgerollt zu einem Bonbon und dann im Wasserbad wird es dann sozusagen sous-vide gemacht.
Machst du die Farce selber?
Weißt du meistens.
Also so wie ein Bacochet oder so hast du zu Hause.
Und dann schneidest du das in Scheiben, so ungefähr von der Größe und ungefähr von der Dicke und dann eine schöne eiskalte Basilikum-Creme fraiche mit ein paar Spritzer Zitrone.
Kann man sich als Freund bewerben bei dir, dass man mal eingeladen wird. Das ist doch wahr. Ich bin gelernter Koch auch.
Ja, bitte.
Ja, aber das, was du da machst, das ist ja Wahnsinn. Diesen Aufwand, ich meine, da steht man ja richtig lange in der Küche.
Ja, aber es macht auch richtig Spaß.
Ja, ich glaube,
es ist Meditation und dann kommen die Freunde oder Familie zu mir und...
Wissen die das zu schätzen dann auch?
Also es gibt ja beim Film gibt es so einen Begriff, der heißt Schnapsklappe. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde, aber das wird ja immer vor einem Take wird eine Klappe geschlagen, damit der Ton auf die richtige Spur gelegt wird, dass das alles lippensynchron ist und damit man das im Schneideraum wiederfindet, gibt es bestimmte Nummern. Mhm. Und wenn du eine Schnapszahl hast, also sag ich mal 3, 33, die dritte oder sowas in die Richtung, dann ist es eine sogenannte Schnapsklappe und die wird dann immer mal auf die Produktion oder auf die Regie oder auf die Maske der Hauptdarsteller und so weiter geschlagen und dann kannst du eigentlich das Team einladen und viele machen dann halt eine Kuchenklappe oder Weißwurstfrühstück oder so. Und ich habe, als ich Familie Dr. Kleist gedreht habe, immer einmal pro Staffel fürs ganze Team gekocht. Also praktisch 5 Gänge für 85 Menschen. Und mir 2 Tage in die Küche gestellt, in so einer Profiküche natürlich, und habe 5 Gänge gemacht. Also die Produktion hat auch den Wein flankiert und so. Also es war schon immer High-End. Und es sind immer alle gekommen, um die Frage zu beantworten.
Wow. Und wie viele Veganer laktoseintolerante Vegetarier, Haselnussallergiker.
Interessanterweise dann plötzlich niemand mehr.
Krass. Also, das ist toll. Weil, stell dir mal vor, in einer richtigen Küche, wenn du das, mit dem Aufwand, den du da betreibst und wenn du da noch so viel besondere Dinge dann machen musst, ne, das ist einfach.
Ich war mal in Österreich in einem Lokal und da war jemand am Tisch, der sagte, was haben Sie denn Vegetarisches? Da sagt er, da nimmst du das Gickerl.
Das was?
Dann nimmst du das Hühnchen. Nein, also klar, ich habe tatsächlich immer auch ein Gericht dann mitlaufen lassen. Es war dann meistens so schöner Ziegenkäse auf einem guten Salat mit ein bisschen ja, verschiedenen, weiß ich nicht, kannst du Pomegranate-Vinaigrette oder Himbeer-Vinaigrette dazu und ein paar Walnüsse.
Ich finde, das macht man auch, dass man da sagt, das ist sowieso per se vegetarisch, mal die Vorspeise oder irgendwas, weil es überhaupt kein Problem ist, hier so wegzulassen. Und dann vegan ist tatsächlich deutlich komplizierter, weil du mit sehr viel Mandelmilch und Extrakten kochen musst. Das musst du wirklich explizit einkaufen und das. Aber dass du so ein guter Koch bist, Wahnsinn, irre, mit ja, Farce und so immer.
Ja, aber dann auch noch Autor und Maler, also du hast, glaube ich, eine Ausstellung in Mailand gehabt, oder?
Ja, ich habe schon ein paar Ausstellungen gehabt, genau, und was machst du nachts im Hotel?
Ja, also viele, schlafen?
Ja, oder viele gehen an die Bar und so, und ich habe halt irgendwann angefangen, mir Leinwände und Mahlzeug mitzunehmen und mal dann gern. Oder mach Sketche. Ich habe so ein Sketchbook, wenn ich irgendwo draußen bin, in Afrika oder irgendwo. Und dann kommst heim und dann malst du das, was du halt da sozusagen eingefangen hast. Das ist für mich auch eine gute Balance zum allgemeinen Wahnsinn. Und wir warten ja sehr viel beim Film. Also weil bis der Umbau, dann bis die Schienen gelegt sind und das Licht. Und viele gehen zum Rauchen und ich gehe zum Malen.
Wow. Ach, auch während der Dreharbeiten dann?
Also, ja,
ach krass.
Ja. Wow. Ich bin so der Außenseiter. Da war ich schon immer.
Das glaube ich nicht. Du bist ein Menschenmöger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich würde jetzt schon mit dem Rosé starten.
Also, sind wir schon bald da, oder wie?
Ja, genau. Also, Rosé ist ja mittlerweile ja nun jetzt kein Modeprodukt mehr oder ein Trend. Das ist ja einfach sehr gefestigt.
Ich würde jetzt schnell kurz.
Ja, naja, schon. Ja. So. Und auch Night Timber macht diesen Rosé. Und übrigens vom Alkohol haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das ist in der Regel, und das kriegt man auch ganz gut hin, so wie es auch in der Champagne ist, ist das immer so um die 12 Volumensprozent Alkohol. Das wird immer ein bisschen früher geerntet auch schon, wenn du mal in der Champagne bist, bei der Ernte der Trauben und du probierst so eine Traube, dann ist die für den normalen Geschmack eigentlich nicht geeignet. Also das schmeckt überhaupt nicht. Das ist richtig grausig und sauer, die Haut und das Tannin und du, also instinktiv buckst du es aus, weil, und der Winzer sagt zu dir, es ist so schön, diese perfekten Trauben zu und du denkst, okay, da braucht man also viel Fantasie. Also
die essen das schon.
Die essen das schon, ja.
Also, okay. Aber auch nicht tonnenweise.
Oh, das ist wie bei Weiße Katze, Schwarzer Kater, hast du das gesehen? Irgendwie, wo er das Benzin da irgendwie probiert und das Wasser.
Also, und der Saft ist das Unwichtigste für ihn. Es ist die Traubenschale und auch die Kerne, in wie reif die Kerne sind. Und das kannst du tatsächlich schmecken. Und ich war letztes Jahr in Bolgari bei der Ernte, bei Ornellaia, als wirklich geerntet wurde, Merlot. Und da haben die Kerne wirklich super geschmeckt auch. Ja, und das ist schon, dann hat er uns genau erklärt, was so eine Handvoll Sommelier ist aus ganz Europa da. Und genau erklärt, worauf man dann achten muss. Weil es gibt ja auch so Analysewerte, wo du die Traube rein, aber die Winzer sagen, nein, wir müssen wirklich die Trauben probieren. Mhm. Ja. Und dann wissen die auch schon, an welchem Stock und wo sie auch hingehen. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und da entscheiden nicht Tage, sondern Stunden, dass wir das zuerst machen. Und dann kommen die Leseteams und er sagt, da fangt ihr an. Also. Und der Rosé von der Farbe kann ich dir schon mal sehen, für alle, die uns hören. Und das ist ja die Mehrzahl. Ist doch ein bisschen ein kräftigeres Rosé. Ja? Also nicht so ganz, ganz zart, aber ein sehr, sehr elegantes, scheiniges.
Gefasst Richtung Provence.
Ja. Genau, aber er hat so einen leichten Kupfereinstich jetzt hier. Ne? Wir haben so eine weiße Tischdecke, deswegen sieht man es eigentlich ganz gut. Die Nase ist ja so ein bisschen rote Beeren, vielleicht auch ein bisschen Kirsche. Die hat schon eine gewisse Frucht, die Nase. Ja, am Gaumen setzt sich das fort. Es wirkt natürlich. Oh, es ist ziemlich gut für mich.
Aha. Das ist so.
Ja, genau. Also. Ich mag das hinten raus, diesen, ich finde, das hat so. Das legt, so, das legt sich so schön hin, ne?
Genau, es ist mehr so wie eine schöne, eine Samtdecke.
Ja.
Und nicht so fratzig. Manchmal sind sie so ein bisschen.
Was heißt fratzig?
Also. Ja, das ist so, ich sag mal, wie ein Reibeisen wäre zu viel, aber so ein bisschen, wenn das ein bisschen, kratzt, also so ein bisschen zwickt.
Okay.
Und so. Das macht er hier nicht.
Was ist denn die Säure oder was
ist denn da her? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für Leute, die eher Säure, Probleme mit der Säure haben oder sich ein bisschen schwerer tun, wahrscheinlich von diesen drei jetzt das geeignetste Produkt, weil er wirkt, er hat fast so eine Milde dadurch. Ja? Der Zucker wird nicht weniger sein wie bei den anderen, darf maximal 12 sein, um überhaupt brüt zu sein, der ist auch brüt. Und ob das jetzt 10 oder 10,5, ist auch wurscht. Aber durch diesen, in der Regel wird ein bisschen Rotwein ja dazu getan auch. Mhm. Daher kommt die Farbe. Da kommt ein bisschen mehr das Volumen. Und wenn das Volumen da ist, dann wirkt das alles noch ein bisschen breitschultriger. Ja. Aber dadurch ist es auch geländegängiger. Wie es also, während die anderen beiden, finde ich, zum Essen und auch während eines ganzen Essens ja eine Flasche Champagner ein super Begleiter ist. Also auch zu zweit kann man also wunderbar das machen.
Man kann ganze Menüs auf Champagner aufbauen. Mhm.
Absolut. Und der Rosé ist jetzt aber etwas, wo ich sage, ich weiß nicht, wir kommen abends nach Hause und mir ist noch irgendwie nach einem Gläschen was prickeln, weil morgen muss ich ja früh raus und so weiter, wo ich dann sage, okay, ich brauche jetzt hier nicht zwingend was zu essen, kann das trinken, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, boah, die Säure killt mich oder das zirkt irgendwie rauf und es ist eben auch nicht so schwer. Also das ist, glaube ich, ein Wein, was es ja auch ist, der nicht zwingend Essen erfordert. Und der kostet jetzt 60 Euro. Also,
und du hast nicht so viel Schwefel, dass du am nächsten Tag Kopfweh hast. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert.
Ja.
Ja, wir trinken es
auch. Kann man das, also gut, ich meine, das schmeckt man wahrscheinlich auch, aber kann man das irgendwie vorher wissen, ob da viel Schwefel drin ist oder nicht? Also kann man irgendwie sich einen Wein kaufen, wo man weiß, okay, der macht mir keine Kopfschmerzen?
Also ob die Kopfschmerzen immer vom Schwefel kommen, ist erst einmal das Erste. Das hat natürlich auch viel mit Dingen im Kopf zu tun. Kann aber natürlich sein. In der Regel ist jeder Wein enthält Schwefel. Mhm. Auch die Bio-Weine, also Wein hat an sich natürlich Schwefel. Manche Bio-Weine, die sehr stabil sind, also so Natural-Weine, die haben, da wird ganz wenig oder gar kein Schwefel zugesetzt. Mhm. Ja, Schwefel dient ja nur zur Konservierung. Und dennoch ist aber Schwefel drin. Also schwefelfrei gibt es das nicht. Aber es gibt eben, also es gibt einen Trend oder eine Wahrscheinlichkeit, dass naturnahe Weine weniger Schwefel haben als industriell hergestellte Weine. Das ist die Wahrheit. Und Winzer.
Was ein bisschen mit dem Preis zusammenhängt.
Ja, also. Genau, mit dem Preis und eben mit der Arbeit, die man macht. Weil wenn du einmal spritzt, dann regnet es 3 Tage, ist wurscht. Wenn du spritzt Natursachen und es regnet, dann musst du am nächsten Tag wieder gehen, weil der Regen das alles weggewaschen hat. Und dann hat es also nichts gebracht.
Ja. Aber du willst ja gar nicht so gerne spritzen.
Ja, also, nein, aber es wird ja immer noch, auch beim naturnahen Weinbau wird Kupfer oder so, man hat dann noch keine Alternativen, wird gespritzt und das ist auch per Gesetz in Ordnung, ja, dass sie sagen, das auch ist natürlich, Bio? Ja, auch bei Bio, ja. Und mit Kupfer.
Die Meter?
Bitte?
Auch bei
ja, Meter? Ja, wird auch Kupfer, in der Regel wird Kupfer immer gespritzt. Ja.
Tja.
Und?
Tja. Can't face the facts.
Ja, genau. Und aber es ist wichtig, dass du, dass zum Beispiel die Winzer, Paul Arx hat mir das mal erzählt aus dem Burgenland, seine Weine haben sehr, sehr, haben sehr wenig Schwefel und sehr wenig Histamin, ja. Und das hat er irgendwie, der Falstaff hat Analysen gemacht von den Winzern, aber er hat gesagt, ich kann damit nicht werben, weil ich es nicht beeinflussen kann. Der nächste Jahrgang kann wieder anders sein. Ich habe kein Mittel, wo ich sagen kann, pass mal auf, ich kann werben und sagen, bei mir sind die Weine alle im Barrique ausgebaut oder bei mir sind die Weine alle ganz trocken durchgegoren. Das habe ich in der Hand, das kann ich, ne, aber wie viel Histamin, wie viel Schwefel, ne? Wie viel natürlicher Schwefel. Ich kann nur sagen, ich brauche relativ wenig Schwefel. Wein hat ja auch hier Sekt hat ja kein MHD. Das heißt, der Wein, das ist ein Lebensmittel, das muss quasi funktionieren, auch noch in 20 Jahren. Ob es schmeckt, ist was anderes, aber es darf nicht schädlich sein.
Ja.
Und da gehst du natürlich auf Nummer sicher und dann nimmst du eben den Schwefel, den will ich nicht, der wird natürlich verteufelt. Ja. Und das ist auch zu verteufeln, wenn es so nach Eier riecht oder wie auch immer, dann ist Schwefel natürlich grausam. Aber es gehört zum Weinmachen dazu. Das ist nicht so romantisch, aber es ist die Wahrheit.
Aber wenig Histamin ist super, weil Histamin soll man ja verzichten, möglichst wenn einem seekrank wird. Wenn man seekrank wird. Bist du seefest?
Glaub schon. Ja? Also ich bin jetzt, glaube ich, meine 8. Fahrt.
Ach so, ja.
Also bis jetzt ist gut gegangen.
Oh, gut. Ja.
Also ich war aber noch nie an Cap Horn oder so weiter, wo man wirklich jetzt sagt, okay, da gilt's. Das weiß ich jetzt nicht. Also,
ja, gut. Aber, so, wie aber was, war so, was war so das Heftigste, was du bisher mitgemacht hast, sag ich mal?
Ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Aber es gibt natürlich schon ab und zu mal schwere See, wo dann die Leute links und rechts sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen müssen. Ich bin da relativ, weiß ich nicht, ich habe es nicht für mich erklären können. Ich glaube, ich habe einen super Gleichgewichtssinn und ich spüre, also auch wenn wir hier sitzen oder so, ich spüre das schon, aber ich kann das für mich abstrahieren und mich da auch so programmieren, dass das jetzt halt so ist. Und ich kann auch im Geiste zum Horizont schauen und mich da wieder stabilisieren. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt von Menschen, die dann sozusagen sich eigentlich so klein machen, dass sie den Wellengang wirklich erleben. Das ist schwierig. Ja. Also du musst dich eigentlich maximal ausdehnen, gedanklich, dass du eben die Bindung am Horizont hast und es eben nicht so ist.
Ja.
Aber es gibt natürlich, solange das, ich sag mal, sanft ist, und das ist aber für manche auch ganz schlimm, geht's. Mhm. Ja. Aber wenn es mal so in 360 Grad oder noch mehr, dann das kann schon auch gar werden.
Ja.
Also drum, ich habe eigentlich lieber Außenkabinen zum Beispiel deswegen als Innenkabinen, weil wenn du dich nicht eben verorten kannst, dann ist es schwierig.
Ja, das ist schwierig. Wie ist das eigentlich jetzt als Produzent? Also ich habe so ein paar Freunde, die auch in der Filmbranche arbeiten, jetzt nicht auf deinem Niveau sozusagen, aber die sind ganz schön am Keuchen aktuell, also weil irgendwie weniger produziert wird und ist das so, weil also man denkt ja immer, ne, es gibt Amazon, Netflix irgendwie und die ganzen Kanäle.
Ja, die Probleme sind natürlich extrem immanent und ich finde, ein großes Problem ist die Politik. Mhm. Also wir müssen einfach hier besser werden. Wir brauchen wieder Steuervorteile. Wir brauchen die Möglichkeit, Fonds aufzubauen und dergleichen. Letztlich ist es dem Amerikaner wurscht, ob er in Österreich dreht oder in Berlin. Der geht einfach dahin, wo der bessere Steuervorteil für ihn ist. Drum hat Österreicher alles richtig gemacht.
Ja.
Und da sind wir in Deutschland leider immer noch sehr, sehr, sehr im Dornröschenschlaf. Also da finde ich, müsste die Politik dringend nacharbeiten und Hausaufgaben machen und vielleicht auch auf die Profis hören. Da gibt's immer Ambitionen. Ich glaube, nur jetzt in der aktuellen Lage und vor der Wahl wird sich da nichts tun. Das ist bitter. Und ansonsten gilt, der Produzent muss umtriebig sein. Also du musst halt dann vielleicht woanders hingehen.
Ja, 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 genau. Aber jetzt Österreich, vielleicht gutes Beispiel. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich möchte einen Film produzieren und ich gehe nach Österreich, weil ich da was weniger zahlen muss? Also
du hast einen besseren, also Steuervorteil heißt im Prinzip, wenn du mit einem Euro wohin gehst, dann gibt es Länder, da kriegst du sofort, wenn du einen Euro ausgibst, kriegst du 30 Cent zurück oder 50 Cent oder so. Und das ist eben dieser vereinfacht gesagt Steuervorteil.
Aber speziell für Produktionen?
Für Produktionen. Das hat nichts mit Steuerhinterziehung zu tun, sondern du hast einfach mehr Geld zur Verfügung, weil die Tax Incentives für den Investor so sind, dass er mehr fürs selbe Geld bekommt. Ja. Also das ist der Hintergrund. Ja. Und das Land hat aber dadurch natürlich wiederum mehr Einnahmen. Deswegen ist es eben schon sinnvoll, über Steuervorteile nachzudenken für Investoren, weil dann das Geld reinkommt. Das ist eigentlich Die Amerikaner machen das mit Bravour. Mhm. Und dann gibt es ein paar andere, die machen das auch hervorragend. Und dann kommt ganz lang nichts. Ja. Dann kommen die Österreicher. Und dann kommt am Ende der Galaxie ein deutsches System, die einfach sagen, wir machen das nicht. Mhm. Und dann wundern sie sich aber, wenn keine Filme mehr gemacht werden. Dann wundern sie sich, warum es alles so teuer ist. Dann wundern sie sich, warum die Filme nicht auf den Festivals laufen. Und da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Das ist ja eine Riesenindustrie. Du hast ja, wenn du einen Film drehst, nicht nur 5 Schauspieler, sondern du hast Leute, die das Sofa bauen, Leute, die das, den Raum bauen. Ja. Also da sind ja ganz viele Gewerke drumherum. Also das sind ja schon, finde ich, sehr sinnvolle und sehr wichtige Maßnahmen, um die Volkswirtschaft anzukurbeln. Mhm. Und in Amerika sagt man eben Show Business. Ja, weil es halt ein Business ist, ein Milliardengeschäft. Und wenn man das will, dann kann man das auch ins Land einladen, wie die Österreicher das jetzt machen oder die Schweizer und so. Und wenn man das nicht will, dann kann man sagen, geht's woanders hin.
Und beschweren kann man sich dann trotzdem, ne? Und wenn dann nichts passiert, dann...
Aber ich meine, man muss schon, finde ich, immer auch die Ursache benennen. Klar. Das ist aber heute natürlich auch völlig aus der Mode gekommen. Man muss immer sagen... Putin ist schuld.
Ja. Mhm. Ukraine, Putin.
Genau.
Ja. Gibt es denn eine Rolle, Francis, wo, die du so unbedingt noch spielen willst, wo du sagst, das ist etwas... Oh, wirst du es oft gefragt, dann ziehe ich die Frage zurück.
Nein, das ist natürlich... ja, das werde ich sehr oft gefragt. Und ich ziere mich manchmal ein bisschen, weil ich dann denke, ich verschreie oder ich weiß, don't jinx it.
Okay.
Aber es gibt natürlich schon ein paar Sachen. Also ich meine, für James Bond bin ich wahrscheinlich jetzt in vielen Augen zu alt, aber der Gegenspieler von James Bond wäre vielleicht mal spannend. Ja. Und da musst du den Oscar gewinnen, dann spielst du das automatisch. Aber
das ist ja einfach, wenn man es weiß, wie es geht.
Na, es gibt schon, na klar habe ich noch, aber eben, ich habe ja auch mit meiner Produktionsfirma, bereite ich auch eben auch Sachen vor und es kommen sehr spannende Sachen und ich glaube, ich bin im besten Alter, um mich selbst überraschen zu dürfen, aber auch die Zuschauer. Und ich glaube, es gibt den Trend zurück, dass auch so Leute wie ich wieder andere Rollen kriegen. Ich habe jetzt gerade einen großen internationalen Film gedreht, der kommt jetzt dieses Jahr im Weihnachten, also 25 raus. Und
wie heißt der?
Das sage ich jetzt noch nicht. Da würde ich ein bisschen die Werbung, also die Kampagne vorwegnehmen. Aber es wird sehr, sehr groß werden und es wird eine sehr, sehr schöne Geschichte werden.
Regisseur.
Und
Regisseur kannst du vielleicht sagen.
Nee, es wird sehr viel Furore machen an Weihnachten. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ich vielleicht mehr internationale Sachen drehe. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage.
Aber du hast ja das anfangs erwähnt, ne, dass du diese Netflix-Serie gedreht hast auf Englisch. Ich habe einmal in L.A. gelebt und habe mir dann so einen Schwarzenegger-Film angeschaut und lustigerweise wurde der synchronisiert, aber nicht durch Schwarzenegger. Also jemand anders hat seine Stimme, jemand anders hat seine Stimme auf Englisch gesprochen. Das heißt, ja.
Aber das gibt's eigentlich, weiß ich gar nicht, wann war das?
Ja, das weiß ich nicht. Ich war
also
selber.
Normalerweise selbst, also es gibt ja diesen Schwarzenegger-Talk. Mhm. Also er war ja nicht nur einer der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods, sondern die Kinder machen das ja auch nach. Ja? Wenn du heute sagst, I need your boots, your trousers in the motorcycle, dann weiß jeder.
Und vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, wenn du das so sagst. Aber es ist ja mega, wenn die Augen zumacht, denke ich, der Arnold sitzt da.
Das ist lustig. Aber hast du, gehst du viel ins Kino noch? Also guckst du viel Sachen? Oder?
Also ich gehe jetzt nicht jede Woche, habe ich nicht die Zeit, aber ich gucke schon regelmäßig. Ich finde auch, die Kinoindustrie muss erhalten werden. Mhm. Und das ist natürlich auch klar, die Fernseher zu Hause werden immer größer, die Soundsysteme werden immer besser, aber das Event, ins Kino zu gehen und wirklich auf so einer großen Leinwand deinen Helden oder deine Heldin anzuschauen, das finde ich einfach total super. Und das muss auch erhalten werden. Mhm. Klar kann man sagen, die Marvel-Filme haben da einen großen Vorteil und Arthouse jetzt vielleicht gerade nicht so. Aber ich finde, Kino ist schon die höchste aller Künste.
Total. Ja. Also, und, ne, also auch das, ne, das Dahingehen, also so wie so ein Theaterbesuch. Ich gehe also eigentlich fast nie ins Theater, aber aus den Gründen, weswegen Leute gerne ins Theater gehen, gehe ich gerne ins Kino.
So, ne, weil ich spiele auch viel Theater und ich mache halt, wie du richtig gesagt hast, sehr viel Fernsehen. Aber jetzt, als ich diesen Kinofilm gedreht habe, es war einfach ein ganz anderes Arbeiten.
Ja, wie hieß der noch, der Kinofilm?
Wenn man noch was trinken.
Ja, genau.
Das war ein wahnsinnig subtiler Versuch jetzt.
Aber was war so im vergangenen Jahr, was hat dich geflasht, sage ich mal? Also jetzt egal, ob Kino oder Fernsehen.
Du meinst jetzt kulturell?
Naja, also was hat dir gefallen? Welcher Film oder?
Ja. Ehrlich gesagt, das würde ich jetzt nicht beantworten, weil das kommt dann der Arbeit aller wird es nicht gerecht, weil ich gehe manchmal mit meinen Kindern, die gucken natürlich andere Filme an, ich gucke andere Filme an. Ich finde, grundsätzlich gut gemachte Kinofilme sind sehenswert, ob das dann letztlich animierte Filme sind, ob es Kinderfilme sind oder Erwachsenenfilme. Ist eigentlich sekundär. Hauptsache, das Kinoerlebnis ist da, mit der Familie dorthin zu gehen. Ja, und aber das ist natürlich auch gerade im Moment auch hier ein Kostenfaktor für viele Familien, wenn du vier Kinder hast und du musst ins Kino fahren und dann noch irgendwo danach zum Essen gehen und dann noch ein Parkhaus.
Allein
und
so. Popcorn im Kino, finde ich.
Natürlich absurd. Ja. Und auch da muss man, finde ich, die Frage stellen dürfen, wovon reden wir eigentlich? Also wie hängt das zusammen? Aber wenn eben diese ganzen Produzentenkosten, also jetzt Popcorn oder Cola oder irgendwas, das wird natürlich weitergegeben an den Endverbraucher. Mhm. Ja, und also schauen wir mal, der neue Präsident macht vielleicht vieles besser.
Ja. Drei Flaschen zum Jahresauftrag. Wir sparen also auch bei den vier Flaschen in 2025.
Ja, aber so richtig sparen kann man ja nicht sagen, weil das ist ja schon teuer genug.
Das ist ein relatives Premium-Paket für uns auch, klar. Wobei es, also ich glaube, das wird nie günstiger sein als heute. Weil auch die Produktionskosten und die Qualitäten und der Aufwand, den die betreiben, auch mit den Reserveweinen, der Anteil der Reserveweine wird natürlich, je älter ein Weingut ist, wird es auch immer höher werden und dadurch die Qualität steigen und dadurch auch der Preis. Deswegen glaube ich, ist das schon ein sinnvoller Kauf.
Es gab mal, ich weiß leider nicht mehr, wie der Winzer heißt, aber eine Dokumentation, und zwar gibt es in Japan diese Manga-Comics. Und in diesen Manga-Comics gibt es immer einmal pro Jahr einen echten französischen Winzer, der da eingebaut wird. Und dann rennen die immer hin. Und diese Dokumentation gegenüber eben diesen alten Mann, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß oder das Weingut, es war relativ klein auch. Und die fragten dann, ja, wie viel kostet ihr Wein? Oh, mein Wein kostet jetzt 150 Euro die Flasche. Ja, und waren aber warum? Ja, nur weil irgendjemand ist gekommen und hatte meine Weine in die Manga, und alle kommen von der Manga und sagen, wo ist der Wein, wollen wir kaufen und so. Und dann vorher hat der gekostet 8,50 €. Ja, und was machen sie dann? No, man, es ist vorbei, der Wein kostet wieder 8,50 €, aber jetzt kostet er 150.
Wie schön, was für eine schöne Geschichte. Aber schlau, ist auch schlau.
Ja. Und auch völlig legitim.
Ja.
So.
Also geh jetzt in 3 Wochen in Kitzbühel zum Hahnenkammrennen, dann kostet das Hotelzimmer ein Vielfaches, wie es jetzt heute kosten würde.
Ja.
Das ist einfach so und ist auch nicht gerechtfertigt. Oder die Probeinmesse in Düsseldorf, das günstigste Zimmer kostet dann irgendwie 350 € und dann ist die Messe vorbei und dann kostet 79 und das ist das gleiche Zimmer, das gleiche Frühstück, alles gleich. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, stabil, die Preise hier. Es sei denn, sie werden in irgendwelchen Mangas gepusht.
aber die nehmen nur Rotweine.
Ah, okay. Ja,
also dafür besteht jetzt nicht die Gefahr.
Es gibt übrigens auch in der Champagne gibt es ja so ein paar Rotweine. Ich weiß nicht, ob du die schon mal probiert hast. Ich habe das probiert schon für euch natürlich und für unsere Hörer und sehr selbstlos, kenne nix und muss dann immer sagen, das sind in der Regel natürlich dann Spätburgunder und muss dann sagen, es gibt dann gute Gründe, warum die vor allem Schaumweine produzieren.
Okay.
Ja, das ist auch teuer, kostet 80, 90, 100 Euro eine Flasche Rotwein und das ist nichts Besonderes und das können die in Burgund ganz viel besser. Auf ein neues 2025. Francis, wie toll, dass du dir die Zeit genommen hast
für uns. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr kurzweilig und sehr lecker.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Alles Gute für dich, für dieses Jahr, für alle Projekte, die da kommen. Ich kann es jetzt schon gar nicht mehr warten, bis Weihnachten ist. Also schon ein bisschen hier den Spannungsbogen gesetzt. Ja, wir sagen einmal am Ende noch einmal aufs Leben. Wir stoßen nochmal an, aufs Leben. Weil aufs Leben muss man immer anstoßen. Weil
und der Franzose sagt, wer Nein sagt zu Champagner, sagt Nein zum Leben.
Der Franzose kannst du auch so gut, den Schwarzenegger kannst du so gut.
Cheers.
Merci. Cheers.
I'll be back.